Manche Christen trennen unbewusst zwischen ihrer persönlichen Spiritualität und dem konkreten Leben in der Gemeinde, hier das stille Genießen Christi, dort die oft mühsame Sorge um andere. Im Philipperbrief wird sichtbar, dass Paulus diese beiden Bereiche nicht auseinanderhält. Gerade seine tiefe Erfahrung Christi führt ihn mitten hinein in die Verantwortung für die Gläubigen und formt seinen Umgang mit Timotheus und Epaphroditus. Echte Christuserfahrung führt zur Sorge für Gemeinde und Heilige. Wenn Paulus von sich sagt, er werde als Trankopfer über dem Opfer und dem Dienst eures Glaubens ausgegossen, dann öffnet er einen Einblick in eine Christuserfahrung, die ganz auf die anderen hin ausgerichtet ist. Er sieht sein eigenes Leben nicht als ein in sich abgeschlossenes, frommes Projekt, sondern als etwas, das Gott über den Glauben der Heiligen ausgießt. Auffallend ist, wie nahtlos er im Anschluss Timotheus und Epaphroditus erwähnt. Zwischen seiner persönlichen Hingabe und seiner Sorge um die Gläubigen gibt es für ihn keine Trennung. Was er von Christus empfängt, bleibt nicht in seiner inneren Kammer, sondern wird zum Strom, der die Gemeinden erreicht. Was sind die Dinge Christi? Die Dinge Christi sind die Gemeinden mit allen Heiligen. Hier erkennen wir den wichtigen Punkt: Wenn unser Suchen nach Christus nicht in einer Sorge um die Gemeinde mündet, ist unser Suchen zumindest in gewissem Maß unnormal oder einseitig. Darum kann er von Timotheus sagen, denn ich habe keinen gleicher Seele, der auf eine so echte Weise für eure Angelegenheiten Sorge tragen wird, denn alle suchen ihre eigenen Angelegenheiten, nicht die Angelegenheiten Christi Jesu. Die Angelegenheiten Christi Jesu sind hier nicht bloß Lehrfragen oder geistliche Aktivitäten, sondern Christus mit seinem Leib, die Gemeinden mit allen Heiligen. Im Licht dessen zeigt sich, wie schief ein Suchen nach Spiritualität wird, das sich in inneren Erlebnissen erschöpft und blind bleibt für die konkrete Not der Geschwister. Wo Christus uns im Innersten wirklich begegnet, entsteht ein weiter werdendes Herz, das Freuden und Leiden des Leibes Christi mitträgt. Dieses Herz findet Wege, auch aus Gefangenschaft, Krankheit oder Schwäche heraus am Gemeindeleben teilzunehmen und zu dienen. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung, selbst begrenzte Umstände schließen nicht aus, dass Christus uns in eine tiefere Sorge für seine Gemeinde hineinführt, sie können vielmehr zu dem Ort werden, an dem diese Sorge Gestalt gewinnt und lernt, sich schöpferisch und glaubensvoll auszudrücken. Paulus fasst diese Ausrichtung in einem Satz zusammen: Nur verhaltet euch auf eine Weise, die des Evangeliums Christi würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euren Angelegenheiten höre, dass ihr in einem Geist feststeht, indem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Das Evangelium Christi würdig zu leben bedeutet hier nicht zuerst, außergewöhnliche Taten zu vollbringen, sondern in einem Geist und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums zu stehen. Es geht darum, dass die Erfahrung Christi in den Einzelnen zu einem gemeinsamen, tragenden Bewusstsein für das Ganze der Gemeinde wird. Dieses Bewusstsein schließt den eigenen Vorteil nicht einfach aus, sondern ordnet ihn unter einen größeren Zusammenhang, den Aufbau der Heiligen. So entsteht eine stille, aber tiefgehende Konsequenz. Echte Christuserfahrung drängt uns aus dem engen Raum unseres Selbst in den weiten Raum des Leibes. Sie lehrt uns, die Geschichte Gottes mit den anderen ernst zu nehmen, ihre Fragen und Kämpfe nicht von außen zu kommentieren, sondern innerlich mitzutragen. Das kann uns sensibler machen für unscheinbare Bedürfnisse, für verborgene Lasten, für das, was in einer Ortsgemeinde vielleicht fehlt oder gebrochen ist. Wo Christus selbst unser inneres Maß wird, wächst eine Bereitschaft, Kostbares hinzugeben, Zeit, Kraft, Komfort, damit der Glaube anderer gestützt wird. Darin liegt zugleich Trost: Niemand ist zu gering, zu begrenzt oder zu spät, um Teil dieser Sorge zu werden. In Christus öffnet sich für jeden Glaubenden ein Platz in dieser Bewegung seines Herzens hin zu der Gemeinde, und wer sich hineinnehmen lässt, erfährt, dass gerade in dieser Sorge die Freude an Christus tiefer und tragfähiger wird. Aber wenn ich auch als Trankopfer über dem Opfer und dem Dienst eures Glaubens ausgegossen werde, so freue ich mich, und ich freue mich zusammen mit euch allen. Denn ich habe keinen gleicher Seele, der auf eine so echte Weise für eure Angelegenheiten Sorge tragen wird. Die Verbindung zwischen persönlichem Christuserleben und der Sorge für Gemeinde und Heilige stellt unsere inneren Prioritäten in ein neues Licht. Wo Christus mehr Raum gewinnt, verschiebt sich der Schwerpunkt von einem kreisenden Blick um das eigene geistliche Befinden hin zu einem wachsenden Interesse am geistlichen Wohlergehen der anderen. Daraus kann ein stiller Lebensstil entstehen, in dem Fragen wie »Wie geht es dem Glauben meiner Geschwister?« oder »Wodurch könnte die Gemeinde gestärkt werden?« selbstverständlich werden. Wer sich so versteht, entdeckt, dass jede Situation, ob Freiheit oder Einschränkung, ein Ort sein kann, an dem Christus durch ihn andere berührt. In dieser Haltung wird das eigene geistliche Leben nicht verarmt, sondern vertieft. Die Freude an Christus gewinnt an Gewicht, weil sie den Weg über die mit Freude an den Geschwistern nimmt. Wie eins in der Seele sein, das Geheimnis gemeinsamen Christuserlebens. Im Philipperbrief richtet Paulus den Blick auffallend häufig auf die Seele der Gläubigen, auf ihr Denken, Fühlen und Wollen. Er verbindet das würdige Leben des Evangeliums mit einem inneren Miteinander, das ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Kurz darauf bittet er, so macht meine Freude dadurch völlig, dass ihr dasselbe denkt, indem ihr dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid, das eine denkt. Die Einheit, die hier sichtbar wird, bleibt nicht im unsichtbaren Bereich des Geistes, sondern greift bis in die konkreteste Ebene unseres Innenlebens hinein. Gleichgesinnt zu sein bedeutet, dass Christus nicht nur unser gemeinsamer Herr ist, sondern auch unser gemeinsamer innerer Horizont. Der Philipperbrief befasst sich in besonderer Weise mit der Seele der Gläubigen. Wir sollen mit einer Seele zusammenkämpfen für den Glauben des Evangeliums, wir sollen in der Seele verbunden sein und dasselbe denken, und wir sollen gleichgesinnt sein und in Aufrichtigkeit für die Dinge des Herrn besorgt sein. Timotheus bezeichnet Paulus deshalb als gleichen Seele, denn ich habe keinen gleicher Seele, der auf eine so echte Weise für eure Angelegenheiten Sorge tragen wird. Damit beschreibt er keine seelische Verschmelzung und auch nicht ein Leben, das von Gefühlen beherrscht wird. Gemeint ist eine Seele, die im Licht Christi erneuert wurde und daher mit einer anderen erneuerten Seele übereinstimmt. Viele Spannungen unter Gläubigen entstehen nicht, weil es an Liebe zu Christus mangelt, sondern weil Gedanken, Empfindungen und Entscheidungen unterschiedliche Wege gehen. Zwei Menschen können denselben Herrn bekennen und doch innerlich aneinander vorbeileben. Wo aber Christus unseren Geist regiert und unser Inneres ordnet, beginnt er, unser Denken zu klären, unsere Gefühle zu reinigen und unseren Willen auszurichten. Paulus beschreibt diese innere Umgestaltung mit anderen Worten im Römerbrief, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Die Erneuerung des Verstandes ist ein Schlüssel zur Einheit in der Seele. Sie nimmt unserer Sichtweise die Enge und Selbstbezogenheit und macht sie empfänglich für das, was Gott an anderen tut. So wird das Herz frei, sich nicht ständig mit eigenen Verletzungen, Vorlieben oder Plänen zu beschäftigen, sondern das zu suchen, was Christus in seiner Gemeinde voranbringt. Einheit in der Seele ist daher keine starre Gleichmacherei, sondern eine harmonisierte Vielfalt, in der Christus der gemeinsame Maßstab und die gemeinsame Mitte ist. Wo diese Einheit wächst, gewinnen auch die Spannungsfelder des Gemeindelebens ein anderes Gesicht. Unterschiedliche Temperamente, Erfahrungen oder Gaben müssen nicht länger Gegensätze bleiben, die sich gegenseitig blockieren, sondern können sich ergänzen. Gerade dort, wo es menschlich reibt, kann sich zeigen, wie tief die Erneuerung durch Christus bereits in unsere Seele eingedrungen ist. Eine einsgemachte Seele zu haben heißt, sich innerlich so von Christus prägen zu lassen, dass man mit anderen, die ihn lieben, in dieselbe Richtung schaut. Daraus erwächst eine leise, aber tragfähige Freude, das eigene Erleben Christi verliert nicht an Farbe, wenn es mit anderen abgestimmt wird, es wird im Gegenteil reicher, weil es Teil eines gemeinsamen Klanges wird, in dem die Gemeinde als Ganzes den Herrn widerspiegelt. Nur verhaltet euch auf eine Weise, die des Evangeliums Christi würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euren Angelegenheiten höre, dass ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. So macht meine Freude dadurch völlig, dass ihr dasselbe denkt, indem ihr dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid, das eine denkt. Die Betonung der Einheit in der Seele lädt dazu ein, das eigene innerste Erleben Christi nicht isoliert zu denken. Wo Denken, Empfinden und Wollen von ihm her erneuert werden, entsteht Raum, die inneren Wege anderer besser zu verstehen und Spannungen nicht vorschnell als unüberwindlich zu deuten. Eine gemeinschaftlich geprägte Seele lernt, sich vom Geist Gottes korrigieren und weiten zu lassen, statt in eigenen Sichtweisen zu verharren. Auf diese Weise werden Beziehungen im Gemeindeleben, in Diensten und auch in familiären Zusammenhängen zu Orten, an denen Christus nicht nur im Verborgenen des einzelnen Herzens erfahren wird, sondern im abgestimmten Miteinander Gestalt gewinnt. Die Erfahrung, dass er unterschiedliche Menschen in einer Seele verbindet, wird zu einer stillen Ermutigung, Schritt für Schritt tiefer in diese Einheit hineinzuwachsen. Eine opferbereite Seele, mit Paulus, Timotheus und Epaphroditus dienen. An Epaphroditus wird sichtbar, wie weit die Liebe Christi eine menschliche Seele tragen kann. Paulus nennt ihn meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs. In diesen Bezeichnungen verdichtet sich ein ganzes Leben, brüderliche Nähe, gemeinsames Arbeiten, geistlicher Kampf, dienende Hingabe. Wenig später schreibt Paulus über ihn, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Das hier verwendete Wort für Leben meint seine Seele. Epaphroditus hat innerlich riskiert, was er ist, seine Pläne, seine Sicherheit, seine ganze Existenz, damit der Dienst an Paulus und damit am Evangelium weitergehen konnte. In 2 Stunden und 30 Minuten weist Paulus auf ein bemerkenswertes Merkmal von Epaphroditus hin. Er sagt dort, dass Epaphroditus um des Werkes Christi willen bis zum Tod hin nahe gekommen ist, indem er sein Leben aufs Spiel setzte, um euren Mangel an Dienst an mir auszufüllen. Das griechische Wort, das mit aufs Spiel setzen wiedergegeben ist, bedeutet wagen, sein Leben rücksichtslos preisgeben, wie ein Spieler, der seinen Einsatz hinwirft. Das griechische Wort für Leben in Vers 30 ist Psuche, das Wort für Seele. Zu sagen, dass Epaphroditus sein Leben aufs Spiel setzte, bedeutet daher, dass er seine Seele aufs Spiel setzte. Diese opferbereite Seele ist nicht das Ergebnis eines heroischen Charakters, sondern Frucht der Gemeinschaft mit dem, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Auch hier steht dasselbe Wort für Seele. Jesus schenkt nicht nur äußerlich etwas, sondern legt seine ganze innere Existenz in den Dienst der Schafe. Paulus schließt daran an, wenn er sein eigenes Leben als Trankopfer beschreibt, aber wenn ich auch als Trankopfer über dem Opfer und dem Dienst eures Glaubens ausgegossen werde, so freue ich mich, und ich freue mich zusammen mit euch allen. In dieser Bewegung stehen Timotheus und Epaphroditus, sie halten nicht fest, was sie sind, sondern lassen zu, dass Christus sie verbraucht, nicht zerstörerisch, sondern fruchtbar, zum Aufbau der Heiligen. Eine solche Bereitschaft, die Seele zu riskieren, bedeutet nicht, unbedacht Grenzen zu überschreiten oder sich in unweise Überforderung hineinzutreiben. Es geht um eine innere Haltung, in der Bequemlichkeit, Selbstschutz und das Bedürfnis nach Anerkennung nicht länger das letzte Wort haben. Die Seele wird von der Liebe Christi so gewonnen, dass sie ansprechbar wird für die Bedürfnisse anderer, verletzlich für ihr Leid, ausdauernd in der Sorge um ihren Glauben. Gerade darin kann sich die priesterliche Würde der Gläubigen zeigen, von der es heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das zum Besitz erworben wurde, damit ihr die Tugenden dessen hinausverkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Die Tugenden Christi werden nicht nur mit Worten verkündigt, sondern durch Leben, das sich von seiner Liebe formen und hingeben lässt. Wo eine solche opferbereite Seele heranreift, verändert sich die Wahrnehmung des eigenen Weges. Mühen, Missverständnisse oder verborgene Dienste verlieren den Charakter von sinnlosen Belastungen und werden zu Orten, an denen Christus seine Liebe durchträgt. Die Beispiele von Paulus, Timotheus und Epaphroditus laden dazu ein, den eigenen Einsatz im Licht dieses größeren Zusammenhangs zu sehen. Niemand, der sich von Christus für seine Gemeinde gebrauchen lässt, bleibt unbemerkt vor Gott. Selbst das, was niemand sonst sieht, ist in seinem Blick kostbar. Und gerade darin liegt eine leise, nachhaltige Ermutigung, eine Seele, die lernt, sich so hingeben zu lassen, wird nicht leer, sondern erfährt immer neu, dass Christus selbst ihr genug ist und dass in ihm jede Hingabe aufgehoben und verwandelt ist. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Die opferbereite Seele von Epaphroditus macht deutlich, wie eng das persönliche Erleben Christi mit der Bereitschaft verknüpft ist, sich für andere verbrauchen zu lassen. Wer den guten Hirten kennt, dessen Seele gewonnen ist, kann den eigenen Weg mit all seinen Anforderungen als Teil des Werkes Christi sehen. Dadurch verlieren Sicherheit, Ansehen und Komfort ihre bestimmende Kraft. An ihre Stelle tritt eine stille Freiheit, das, was man ist und hat, in Gottes Hand zu wissen. Auf diesem Hintergrund bekommen selbst kleine Gesten der Fürsorge und unscheinbare Dienste Gewicht, sie werden zu Ausdrucksformen jener Liebe, die der Herr selbst in seine Gläubigen hineinlegt. In dieser Perspektive kann das eigene Leben, bei allen Grenzen, zu einem Trankopfer werden, das Gott zur Freude und den Geschwistern zur Stärkung gereicht wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich selbst für uns hingegeben hast und dass deine Sorge für uns nicht nachlässt. Lass unsere persönliche Gemeinschaft mit dir nicht bei uns selbst stehen bleiben, sondern unser Herz weit werden für deinen Leib, die Gemeinde und für alle, die dir gehören. Verwandle unser Denken, unser Empfinden und unseren Willen, damit wir mit anderen, die dich lieben, eins in der Seele werden und dein Leben gemeinsam widerspiegeln. Wo wir müde sind oder verletzt wurden, berühre du unsere Seele neu und fülle uns mit deiner tröstenden, stärkenden Gegenwart, damit deine Liebe stärker ist als Angst, Rückzug oder Entmutigung. Lehre uns, unsere eigene Seele dir anzuvertrauen, damit du sie gebrauchen kannst, um andere aufzurichten, zu tragen und zu ermutigen. Erhalte uns in der Hoffnung, dass du deine Gemeinde vollendest und jede treue, oft verborgene Sorge für die Heiligen in deiner Herrlichkeit beantworten wirst. Amen.